Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 30. Getex-Podcast Börse aufs Ohr. Heute am 18.04. live von der großen Finanzmesse in Stuttgart, der Invest. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, dann am 21.04. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid, um euch heute einen Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abzuholen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern meinem heutigen Expertenteam habe ich die Chartexperten Christian Schlegel im Duo zusammen mit Martin Utschneider von RoboMarkets sowie den Wirtschaftsjournalisten Benjamin Feingold, dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Saurenz und dem Medienverleger und Echtgeldinvestor Tobias Kramer. Und mein Name ist Lars Reichel von Getex Exchange. Schön, dass ich euch wieder dabei habe. Der heutigen Episode 30 gebe ich den Titel Das Ohr am Markt. Denn selten war es wichtiger, so nah am Markt geschehen zu sein. Ihr hört Börse aufs Ohr und wir nehmen live von der Invest aus. Und hier in Stuttgart gibt's mächtig was aufs Ohr, sowohl von den Vorträgen als auch an den einzelnen Messeständen. Ihr könnt nicht glauben, was hier wirklich los ist. Und für all diejenigen, die von euch bisher nicht in Stuttgart waren, es ist nur zu empfehlen, egal ob für Einsteiger, Profis oder wenn ihr detaillierte Fragen habt, um euch gezielt aufschlauen zu lassen, ihr müsst herkommen. Aber keine Angst, ich werde euch wie immer nicht langweilen. Deshalb kurze Preview der heutigen Themen. Ein Marktupdate, die Getex Riskindikatoren nehme ich unter die Lupe. Mit Benjamin gehen wir vom Marktupdate in die Beauty-Tipps rein und sprechen über Produkte, die sich im aktuellen Marktumfeld eignen. Und in Zeit Getex verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert. Und das ist wieder einiges. Und zu Beginn, wie immer noch, den Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, den ich nicht schneller sprechen kann. Also, genug gequatscht, hört rein, los geht's.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so alles getan? Zeit für eine schnelle Analyse des halben Monats April. Die Aktienumsätze auf Getex sind unverändert, ETPs auch unverändert. Die Trades sind leicht rückläufig, -30%, zumindest in den ersten beiden Wochen des Februars. Aber das Volumen ist nur 15% weniger. Das heißt, es gibt immer noch große, teils institutionelle Anleger, die handeln. Aber eben viele vermeintliche Privatanleger haben sich eher an die Seitenlinie gestellt und beobachten das internationale Marktgeschehen rund um die Straße von Hormuz eher von der Seitenlinie aus. Wem kann man es verdenken? Die Underlyings, der DAX immer noch stärkstes Underlying, was auf Getex in Zertifikaten gehandelt wurde mit 77.000 Trades, leicht rückläufig, der Nasdaq 40.000 Trades, deutlich stärker als im Vormonat. Dann Gold, dann der S&P, Rheinmetall, Silber. Ja, und dann kommen auch schon die weiteren Tech, die Magnificent Seven Werte. Nicolas, das ist schön, dass ich dich heute dabei habe. Wir haben ja die Earnings Seasons, beginnt jetzt wieder in Amerika. Goldman Sachs hat den Anfang gemacht, hat jetzt nichts mit Tech insgesamt zu tun. Aber hat eher im Moment die Anleger, die Erwartungen, ob trotz der guten Zahlen, etwas enttäuscht, oder?
Ja, die Ergebnisse der Banken fielen an der Börse teilweise durch. Wobei man sagen muss, dass die großen US-Investmenthäuser ja seit vielen Jahren sehr gut laufen und das Bankengeschäft insgesamt sehr stabil ist. Und da muss man ja sagen, dass man fast die Erwartungen dann nicht immer schlagen kann, weil einfach der Markt schon so bullisch ist, was aber sehr spannend war bei den US-Banken. Und da kann ich direkt eine Boge zu deiner Frage schlagen, denn du hast ja gesagt, es hat mit Tech nicht so viel zu tun. Tatsächlich hatte es dieses Mal über Umwege so viel mit Tech zu tun wie noch nie, weil wir ja das Thema Private Credit in den USA haben. Das heißt, die Märkte machen sich Sorgen, inwieweit die hohen Investitionen, die hohen Schulden, die aufgenommen werden, um die KI-Euphorie zu finanzieren, das Kreditsystem so ein bisschen ins Wanken bringen, muss man sagen. Mhm. Und davon gab es kaum Anzeichen bei den großen US-Banken und das ist sehr bullisch für den Markt.
Okay. Auswirkungen auf andere Unternehmen, dann auf die Magnificent Seven, hat es ja dann natürlich auch, gerade dieser KI-Hype wird vermeintlich weitergespielt. Es gibt verschiedene Unternehmen, die dann jetzt auch berichten werden. BNP Research hatte dazu auch eine ganz spannende Analyse, dass der Boom um die künstliche Intelligenz zu einem stärkeren Wasserverbrauch am Ende der Wertschätzungskette führen wird. Laut Schätzungen wird der Konsum vor allen Dingen zur Kühlung der großen Strombereitstellung für die Rechenzentrum deutlich steigen. Und im Gegensatz zu Strom ist eben Wasser nicht beliebig skalierbar. Also auch hier ein ganz interessanter Hinweis, den ich im Research Report gelesen habe. Und vermutlich gibt es da, oder es gibt nicht nur vermutlich, es gibt jetzt ein oder andere Wasserunternehmen oder Indexzertifikate auf Wasserunternehmen, die man hier drüber spielen kann. Wie siehst du die Märkte generell? Also wir haben die Earnings Season, sind wir jetzt von hinten eingestiegen. Amerikanische Indizes plus 8% im Schnitt. Eigentlich ja ganz gut jetzt die ersten beiden Wochen im April gelaufen.
Ja, die ersten Wochen waren extrem gut, natürlich durch eine erneute Taco-Episode, wenn man es so nennen will. Aber eigentlich war es ja kein Taco, sondern wir hatten eine tiefe Korrektur, die sich zeitweise auch wirklich sehr unschön angefühlt hat. Vielleicht nicht in der Summe des Abschlags, weil es waren roundabout 10%. Das ist nicht so krass. Aber was dann doch wirklich krass war, war der Abschlag bei einigen Tech-Schwergewichten oder generell im Magnificent Seven. Bei der Microsoft waren wir roundabout 30% im Minus seit Jahresbeginn. Das ist schon merklich. Das heißt, da hatten wir ein sehr schlechtes Sentiment, sehr schlechte Stimmung. Und wenn man sich jetzt ansieht, dass die Kursanstiege der vergangenen Tage in vielen Bereichen wieder rekordverdächtig waren. Also wir hatten beispielsweise eine Nasdaq, die 12 Tage in Folge zugelegt hat. Vielleicht kommt jetzt am Freitag noch der 13. Tag hinzu. Mhm. Wir hatten extreme Anstiege auch im S&P. Wir hatten beispielsweise die schnellste Erholung von einer 10%-Korrektur auf Rekordhoch.
Okay.
Also so verschiedene V-Muster, die der Markt ausgebildet hat, die es in der Historie so noch nicht gegeben hat. Also es war wirklich schon außergewöhnlich.
Ja, und das Ganze vielleicht dann auch mal weiterhin beflügelt durch den Anstieg auch in der Preisentwicklung bei den Kryptos. Ja, Bitcoin hat ja auch mal wieder zugelegt um 12%, also etwas überproportional. Gut, es war auch ein gebeutelter Basiswert jetzt die letzte Zeit. Aber wie Christian Schlegel oder wie viele Chartanalysten sagen, es ist ja nichts Schlechtes, wenn die Märkte sich mal eine Pause gönnen. Aber ich finde deine Einschätzung super, dass sich das gefühlt anders Also, dass es sich anders anfühlt, die Korrektur, als jetzt einfach eine ganz nüchterne Pause, die der Markt mal einlegt. Da bin ich voll und ganz bei dir. Der DAX hat 6,5% jetzt die ersten beiden Wochen im April gemacht. Denkst du, ausschlaggebend oder beflügelnd könnte da auch die Wahl in Ungarn gewesen sein? Oder ist das für europäische Unternehmen eher so ein Randeffekt?
Ich würde sagen, im aktuellen Marktumfeld, wo wir wirklich die ganz großen Themen auf der Agenda haben, ist das eher ein Randeffekt. Das wäre ein Thema gewesen für die ruhigen Jahre, die wir irgendwann mal vor Trump hatten, sozusagen, wo man sich mit solchen Themen beschäftigt hatte. Jetzt spielen wir die ganz große Geopolitik und eben, ja, da wird eben diskutiert, ob die Straße von Hormuz die Weltwirtschaft an den Rande des Kollaps bringt. Potenziell jetzt nicht mehr, aber das sind natürlich die großen Themen beim DAX, muss ich sagen. Oder man sieht es ja, wir haben diese Outperformance, die wir zu Jahresbeginn hatten, die ist nicht mehr da.
Ja.
Man muss nur auf die Amerikaner schauen, auf den DAX. Wir sind ein gutes Stück weg von dem Rekordhoch. Ja, so weit ist es auch nicht, aber wir sind nicht am Rekordhoch. Die Amerikaner haben neue Rekorde hingelegt. Das heißt, das Geld fließt momentan eher wieder in die USA. Das ist ganz klar sichtbar. Aber auch hier wieder ausgehend von einer extrem schlechten Stimmung. Also vor einigen Wochen schien es so, als wollte niemand mehr US-Aktien haben, wollte vor allem niemand mehr Tech-Aktien haben.
Ja.
In einigen Bereichen sind die Kurse ja immer noch extrem niedrig. Also Software, der vielgebeutelte Sektor fängt sich jetzt langsam erst an zu stabilisieren. Wer sich den Microsoft-Chart beispielsweise mal ansieht, da ist wirklich viel Potenzial für einen Turnaround. Insofern würden wir fast davon ausgehen, dass Tech eher weiter zu bevorzugen ist.
Ja, letzter Ausblick würde mich von dir noch zu Öl interessieren. Straße von Hormuz hast du angesprochen, so richtig rund läuft es da noch nicht. Vorgestern habe ich in der Presse gelesen, dass das Flugkerosin auch sich langsam dem Ende neigt. Bist du da optimistisch, dass sich das in Kürze regulieren wird? Oder wie ist deine Einschätzung? Taco hast du angesprochen. Also irgendwie, man arbeitet an Lösungen, was schon mal super ist. Aber gefühlt, also zum Ergebnis ist es konkret noch nicht gekommen. Und jeder Privatanleger, jeder Konsument, jeder Autofahrer, der auf Zapfsäulen oder was auch immer angewiesen ist, der leidet noch.
Ja, absolut. Das ist wieder mal Wahnsinn. Und es macht auch die Börse auf der einen Seite so spannend und auf der anderen Seite so schwierig, wie stark die Headlines, die Schlagzeilen von dem abweichen, was der Markt einpreist. Wir preisen ja diese Krise und diese Fakten, die du jetzt angesprochen hast, komplett aus. Wir preisen das komplett durch. Der Markt sieht das wie eine Lücke. Also der sagt, okay, in 8 Wochen wird wieder alles fein sein. Ob wir zwischendrin mal weniger Kerosin haben oder nicht, ist uns egal. Also das ist ja wirklich das, was der Preis, muss man so sagen. Und aber wir wissen nicht, ob es da vielleicht auch Verwerfungen gibt, ob da mal Logistikketten unterbrochen werden. Also ich finde, da ist auch sehr, sehr viel Sorglosigkeit im Markt drin. Und meine Erwartung, und vielleicht ist es auch ein Stück weit Hoffnung, ist, dass sich das nochmal ein bisschen einfängt, weil wir dann natürlich auch nicht diese Fallhöhe ausarbeiten. Also wenn der Markt jetzt wieder bis auf Ultimo durchläuft, dann bilden wir eben Fallhöhe.
Ja. Nikolas, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute auf der Invest Gast im GetEx-Podcast warst. Danke dir.
Malen nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Rubrik Malen nach Zahlen habe ich mir heute am Börsentag, auf der Invest in Stuttgart die beiden Chart-Experten zur Seite geholt. Martin Utschneider von RoboMarkets und Christian Schlegel. Schön, dass ihr beide heute mit dabei seid.
Sehr gerne, wie immer. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Männer, das kann ich ja so sagen. Lasst uns über den Markt sprechen. Wie verrückt ist der bitte? Die ersten 2 Wochen im April, 8% im Plus. Ist unfassbar, oder? Trotz der ganzen Ängste, die Krisen im Nahen Osten auslösen und mit sich bringen.
Ja, du sagst es. Es ist verrückt. Es ist fast schon mal mit einem nachvollziehbar. Die Volatilität geht nach oben. Und wenn wir uns jetzt den DAX anschauen, ich bringe jetzt auch mal vielleicht die amerikanischen Werte mit dazu. Wir haben All-Time-High in Amerika, S&P Nasdaq 100, und der DAX lässt sich wieder Zeit. Aber warum ist das so? Wir haben den DAX sehr lastig im Sinne von Automobil, Chemie und Industrie. Und was bremst da im Moment? Der Ölpreis. Aber selbst der kommt ja zurück. Also wir dürften uns eigentlich erhoffen, dass der DAX einen Sprung macht. Aber in dem Moment, wo wir hier sitzen, kämpft er nach wie vor mit wichtigen Widerständen.
Martin, gibt es da charttechnisch irgendwelche Marken zu beachten?
Ja, vor allem, also charttechnisch und markttechnisch, wir haben momentan den Kampf mit einer Ichimoku-Wolke, weil wir hier nach Malen, nach Zahlen machen, bringe ich es ganz, ganz bunt daher. Die haben wir momentan noch nicht überhandelt. Also ich sage mal, die 24.500 in dem Bereich, wo er sich gerade bewegt, ist ein wichtiger psychologischer, optischer und auch markttechnischer Widerstand. Solange er da nicht drüber rausgeht, kann es durchaus sein, dass er nochmal zurückkommt. Wenn wir den Breakout haben über diese, sage ich mal, runde Marke 24,5, dann sehe ich dem Ganzen ganz positiv entgegen. Aber bis dahin müssen wir abwarten.
Mhm. Alles klar. Danke dir. Wie sieht's in Amerika aus? Christian, der Nasdaq ist ja einer deiner Spezialkandidaten, die du beobachtest. Die Stimmung der amerikanischen Investoren oder auch das Interesse nach amerikanischen Werten scheint ja zumindest auch nach den Riskindikatoren von GetEx ungebrochen zu sein. Kennt er jetzt ein bisschen Vertrauen nach der Unruhe wieder ein?
Also ich denke, der Markt preist bereits eine Beruhigung der ganzen Iran-Geschichte ein. Wir hatten das vor 2 Wochen, da sind Meta so stark gefallen, bis auf $520 runter, sind jetzt auch wieder bei 670. Mir fällt auf, da werde ich gleich nochmal drauf kommen, dass so Werte wie Microsoft und Adobe anscheinend das Tal der Tränen durchschritten haben und tendenziell eher positiv aussehen. Und vor dem Hintergrund, jetzt mit einem neuen High, nach Regeln, die ich benutze, wie zum Beispiel nach der Chartsystem von Charles Dow, ist es einfach so, dass die Märkte weiter hochgehen wollen. Für mich ist das alles nicht beendet. Also wir sind immer noch in einer, sagen wir mal, launischen Marktstruktur. Was genau das, was Martin eben sagte. Deutschland hat einen anderen Setup für den DAX als jetzt zum Beispiel der Nasdaq oder der Dow oder Standard 500 hat. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Also es ist noch nicht die schönste aller Welten.
Lass uns noch nicht über die Werte, über die Einzelwerte sprechen. Dazu kommen wir später. Microsoft habe ich als Softwarekonzern auch schon analysiert in dieser Episode. Da ist Musik drin. Martin, deine Einschätzung zum amerikanischen Index?
Also ich sehe es genauso wie der Christian. Die Märkte in Amerika, die sind, ja, the sky is the limit, möchte man fast schon sagen. Wir haben hier ein ganz anderes Setup. Der Begriff ist ja schon gefallen. Wir haben eine ganz andere Struktur der Märkte. Und selbst wenn jetzt keine Zinssenkung kommt in Amerika, auf die jeder hofft, ist der Aufwärtstrend intakt. Wir haben eine 30-jährige Treasury-Rendite bei, ich weiß nicht, um die 4% in etwa. Da tut sich auch nicht viel nach unten, aber es scheint den Markt nicht zu stören. Es scheinen auch die geopolitischen Risiken nicht zu stören. Die Amerikaner haben kein Problem mit dem Ölpreis. Sie sind Selbstversorger und Nettoexporteur. Also vom Großen und Ganzen, wenn man momentan eine Gewichtung oder einen Vergleich ziehen sollte, Amerika, S&P und Nasdaq, Aufwärtstrend intakt, Dynamik intakt, All-Time-High und so weiter. Und wir Deutschen hinken halt wieder ein bisschen hinterher.
Ich weiß, Martin, mit dir brauche ich nicht über Sentiments zu reden, sondern nur über Chartmarken, weil das Vertrauen, du hast gesagt, amerikanische Anleger, die amerikanische Bevölkerung ist ein Netto-Energie-Selbstversorger, sind weniger abhängig davon. Nichtsdestotrotz, über die Inflation kommt natürlich auch langfristig Potenzialdruck drauf. Das ist was zukünftig den Markt beeinflussen kann. Dich als Charttechniker, welche Marken sind für den Nasdaq hier wichtig?
Also beim Nasdaq habe ich gestern noch eine Fibonacci-Projektion gezogen. Also der Nasdaq ist hier, ich habe die Markets besser wirklich nicht mehr im Kopf, aber sie war so um die 3-4% über dem jetzigen Niveau, das ich durchaus für Quartal 2 und Quartal 3 sehe. Also von dem her, Nasdaq in diesem Jahr könnte nochmal diese 3-4% machen, vielleicht sogar höher. Und warum und weshalb bin ich da auch so positiv im Moment? Du hast es angesprochen, die Inflation ist in Amerika zurück, ja, möchte man so meinen. Aber das große Problem oder der große Knackpunkt ist in Amerika eigentlich der Arbeitsmarkt. Und der Arbeitsmarkt ist robust. Wir haben in Amerika Vollbeschäftigung. Und all das ist auch ein Thema, das die Amerikaner eher interessiert, weil die Inflation, damit können sie umgehen. Also daher, steigende Inflation wäre ja auch wieder gut für Aktienmärkte. Wir reden hier von Real Assets oder von Realwerten. Und wenn die Inflation steigt, was ist gut? Realwerte wie Aktien.
Ja, und Inflation, einfach auf ganz, ganz logisch, die Warenkorbberechnung in Amerika funktioniert ähnlich wie bei uns. Das heißt, bei den aktuell gestiegenen Energiekosten haben wir auch eine gestiegene Inflation. Wir haben gleichzeitig den Druck auf die Notenbank, die der Präsident nach wie vor ausübt, was immer noch eingepreist ist in den Märkten. Also Störfeuer sehen wir von der Seite auch nicht weiterkommen.
Genau, und jetzt habe ich gerade noch meinen Zettel gefunden für meine Vorbereitung. Ich habe die Fibonacci-Projektion gestern gezogen. Und weil du mich vorher nach einer konkreten Marke gefragt hast oder Potenzialmarke, wir wissen es ja nicht, aber der Nasdaq 100 hat durchaus Potenzial bis 29, rein technischer Natur, also 29.000. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, hey, wunderbar, macht uns alle Freude.
Ja. Christian, deine Einschätzung zum amerikanischen Markt?
Also ich weiß nicht, ob der Nasdaq eine 29.000 sieht. Es ist nach wie vor sehr zittrig. Nehmen wir zum Beispiel Netflix, die dann auf einmal 10% verlieren, auch die Meta. Aber ich habe einen der Werte gefunden, ich gehe noch nicht auf die Einzelwerte ein, aber das ist jetzt Microsoft und da ändert sich einiges. Vor dem Hintergrund glaube ich wirklich, dass er noch mal weiter hochgehen wird. Ich schätze so bis zum 30.06. Dann haben wir die Sommerpause und dann sind wir schon kurz vor den Midterms. Also ich bin der Meinung nach wie vor, dass wir das heutige Kursniveau vom Nasdaq zum Jahresende nicht halten können. Ich gehe davon aus, dass das letzte Quartal eher schlechter werden wird.
Schauen wir uns Einzelwerte an. Da ist Stimmung in den Software-Aktien, in den Magnificent Seven. SAP, hast du schon angesprochen, ist einer deiner Lieblingswerte, ist sehr stark unter die Räder gekommen. Ist da Erholung in Sicht?
Also ich möchte mal so sagen, diese ganzen Software-Aktien heißen jetzt Adobe, SAP, Microsoft, die haben erheblich verloren. Nehmen wir mal die Microsoft von $550 runter auf 357. Da ist rein aus der charttechnischen Seite her ein sehr, sehr wichtiger Support gewesen über Jahre. Und jetzt sind die innerhalb von wenigen Tagen sind sie auch schon wieder $60 gestiegen. Die SAP waren unter der 140 und auch die hat es jetzt wieder hochgerissen bis auf 160. Adobe gewinnt wieder. Ich möchte nicht sagen, dass das der Beginn eines Superzyklus ist. Ich denke allerdings, dass dieser doch sehr langgezogene und sehr intensive Downtrend jetzt hier erstmal beendet ist und dass unter Wellen alle drei genannten Werte durchaus ihre 10%, 20%, 25% haben, auch auf Sicht von 4 Monaten. Also da ist eine Entlastung angesagt, das gefällt mir sehr gut und das bin ich tendenziell dann auch eher long.
Danke dir für die Einschätzung. In einer der letzten Episoden haben wir auch über das Interesse an Luft- und Raumfahrtunternehmen gesprochen, nicht natürlich zuletzt in Verbindung mit dem SpaceX-Börsengang. Du hast einer deiner Fokussierungen liegt auf einen europäischen Triebwerkshersteller, nämlich die MTU.
Ja, das ist ja, ich wohne ja selbst in München. Und MTU ist in Karlsfeld. Das ist so eine Sache wie Support Your Local Dealer. Die haben Zahlen gebracht bei 400 und die wurden völlig falsch interpretiert. Die Zahlen an sich waren sehr gut. Allerdings haben die halt einen Ausblick gebracht, wo sie gesagt haben, Leute, wir wissen nicht, was wir sagen sollen mit Zöllen oder was auch immer. Daraufhin wurde der Wert um 105 Euro abgestraft. Und bei 295 sind wunderbare Unterstützungen. Das ist ja so, der verdient ja nicht weniger, der verdient gut. Die Zahlen sind in Ordnung. Das heißt, die gesamte fundamentale Bewertung, sei das jetzt KGV, KUV, Eigenkapitalrendite, alles, was da gibt, die steht auf einmal auf einem ganz anderen Bewertungsniveau. Sämtliche namhaften europäischen, amerikanischen Analysten haben sich den Wert vorgenommen. Wo und sehen also auch irgendwo den Wert wieder bei 400, der momentan um die 330 ist. Das ist für mich so ein Long-Term-Investment, was nicht so zittrig ist wie eine Nvidia oder Adobe. Sowas gefällt mir sehr, sehr gut.
Und das Ganze ungebrochen, natürlich ist ein bisschen Fantasie, gerade im Bereich der Aviation, nicht zuletzt durch die mögliche Verknappung des Kerosins, dadurch, dass weniger geflogen wird, steigende Inflationskosten. Auch das wirkt sich ja alle auf die Reiselustigkeit aus und natürlich die Erträge und dann ultimativ in der dritten Ableitung natürlich auch auf Triebwerkshersteller. Aber umso interessanter, dass du das Ohr so nah auf dem Unternehmen, am Unternehmen hast, deine Augen, nicht das Ohr, so nah auf das Unternehmen hast und dass du da entsprechendes Potenzial siehst.
Ich habe die noch nie gehandelt, aber jetzt erst so vor 4 bis 6 Wochen entdeckt und fand es also ganz hervorragend, wie die bewertet sind, jetzt auf dem erniedrigten Niveau. Und sowas ist ein Kauf, ähnlich wie Beiersdorf und auch Lufthansa auf diesem Niveau.
Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung zu den beiden Werten. Und Martin, auch dir ganz herzlich, was den deutschen und den amerikanischen Markt angeht.
Sehr gerne.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps, mehr Glow für euer Depot.
So, Benjamin, schön, dass ich dich heute am Getex-Stand zum Podcast als Gast habe. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Lars. Ich freue mich sehr, bei dir wieder zu sein.
Du bist ein vielgefragter Mann. Lass uns nicht lang schnacken, gleich einsteigen in die Märkte. Sag mal, sehe ich das falsch oder wie ist deine Sicht darauf, dass es vermeintliche Friedensgespräche gibt, aber dann nicht wirklich es weitergeht, keine positiveren Auswirkungen beim Konsumenten, beim Anleger ankommen, aber irgendwie der Index auch in Amerika von einem Hoch zum anderen jagt?
Ja, tatsächlich, Lars, ist das kurios und ich habe hier auf der Messe auch schon mit vielen Leuten, Privatanlegern gesprochen, die mich das auch gefragt haben. Wie kann es sein, dass wir im Nasdaq und im S&P 500 neue Rekorde machen, aber der Krieg im Iran ja nicht abgeschlossen ist, Waffenstillstand, aber ja immer noch die Gefahr einer Eskalation besteht, was die Märkte ja wieder drücken könnte, die Volatilität wieder in den Markt bringen könnte. Aber man muss halt sagen, zum einen, die US-Bilanzsaison hat begonnen, gut, besser als erwartet, die ersten Ergebnisse. Und wir sind in einer saisonal guten Phase. In diesen sogenannten Zwischenwahljahren haben wir oft Folgendes gesehen, dass die Aktienmärkte halt bis Mai, Mitte, Ende Mai steigen, saisonal typisch, dann eine Seitwärts-Abwärtsphase eintritt und ab Oktober die letzten 3 Monate wieder sehr, sehr stark sind. Und das Q1 des Folgejahres auch stark. Also das würde ich so ein bisschen in dem Kontext sehen und wir bewegen uns tatsächlich so ein bisschen saisonal typisch.
Okay, ungeachtet der jetzigen weltwirtschaftlichen Spannung. Also noch würdest du sagen, sind wir saisonal im grünen Bereich?
Ja.
Okay, jetzt hat in Amerika, bleiben wir in Amerika, die Berichtssaison angefangen. Einige Unternehmen haben gute Zahlen berichtet. Die Banken haben ja angefangen, sind nicht ganz so belohnt worden, was die Aktienkursentwicklung betrifft. Zumindest die Banken jetzt erstmal. Da spielt natürlich auch eine gewisse Perspektive, eine kritisch gesehene Perspektive möglicherweise mit eine Rolle. Wie sieht's bei den Tech-Aktien aus, die ja auch in Kürze oder jetzt auch berichten werden, die auch super gelaufen sind?
Ja, also gerade weil du die Bankaktien angesprochen hast, ich fand es sehr, sehr typisch, wie Goldman Sachs bewertet wurde. Ja. Das war jetzt das erste Unternehmen von den Banken. Und wir haben einen Absturz gesehen, weil die Zahlen ja ein bisschen enttäuscht haben. Du weißt, wie das ist mit den Erwartungen, mit diesen Flüsterschätzungen. Ja. Wenn du die halt nicht triffst oder übertriffst, dann wirst du auch schnell mal abgestraft. Das haben wir gesehen. Aber ich würde es positiv werten, dass der Markt Goldman Sachs, die Aktie von Goldman Sachs wieder nach oben gekauft hat, nach dem ersten Absturz. Also du siehst, Qualität wird schon noch nach wie vor vom Markt honoriert, weil man sagt, Mensch, Goldman vielleicht im kurzfristigen Moment enttäuscht, aber mittelfristig, längerfristig traut man dem Unternehmen, glaube ich, mehr zu. Und wir haben in der ersten Reaktion dann auch diesen Spike nach oben gesehen.
Weil die Zahlen an sich, die waren ja schon super. Ja?
Genau.
Also es gab eigentlich keinen rationalen Grund, die Aktie abzustrafen.
Ja, deshalb diese Flüsterschätzung. Mhm. Es kann sein, dass die halt, ja, also da gibt es ja auch keine einheitliche Flüsterschätzung in dem Sinne, sondern auch so ein Konsens. Und ja, wenn tatsächlich da so eine leichte Enttäuschung eintritt, dann sieht man so einen Abverkauf, wie es so schön heißt. Aber dadurch, dass der sofort wieder gekauft wurde, hat man eben auch gesehen, dass das vielleicht ein bisschen übertrieben war aus Marktsicht.
Ja. Was flüstert man denn zu den Tech-Aktien deiner Meinung nach?
Genau, also Technologieaktien sind übrigens ja auch gut gelaufen. Nasdaq auf, wir hatten es schon erwähnt, auf einen neuen Rekordhoch. Und auch hier haben wir gesehen, Schwäche wird relativ schnell wieder gekauft. Also noch ist der Markt irgendwie nicht so erschüttert, dass man sagt, naja, KI, vielleicht bringt das doch nicht so, wie man es erwartet. Der Markt rechnet, glaube ich, nach wie vor mit einem Megatrend. Und dass es auf diesem Weg in diesem Megatrend natürlich immer wieder zu Verwerfungen kommen kann, wenn mal eine Kooperation nicht so läuft oder eine Auftragszahl nicht so überzeugt. Natürlich gibt es da mal Rückschläge. Wir haben das bei Nvidia gesehen, dem Marktführer fällt auf 167,65 runter. Auch dort sofort nach ein, zwei Tagen wieder nach oben gekauft. Jetzt stehen wir schon wieder bei 200 aktuell, also um die 200. Also das ist für mich auch ein Zeichen für die Robustheit des Marktes, die wir im Moment sehen. Und das zeigen ja letztendlich auch andere Bereiche im Tech-Sektor.
Ja, ja, ist ja wie in einer guten Beziehung, ne? Es gibt Höhen und Schwächen, aber am langen Ende da geht's bergauf. Das ist ja gut.
Ja, ich glaube, da ist die Beziehung, um in dem Bild zu bleiben, zum Anleger nach wie vor intakt.
Ja,
und das kann man so sagen.
Und das spiegelt sich auch in den GetEx-Risikoindikatoren wieder. Dort haben wir durchweg Zuflüsse, positiv ausgerichtete Trades auf US-Aktien. Und wie ich euch bereits in der vorherigen Benchmark gesagt habe, dominiert natürlich der Flow auf die US-Aktien nach wie vor sehr stark. Das heißt, hier geht's in die Tech-Werte, in die US-Tech-Werte dauerhaft positiv langfristig rein. Ja, und das ist, Benjamin, das, was du widerspiegelst. Sollte man denn deiner Meinung nach auf dem jetzigen Niveau immer noch investieren oder haben wir mittlerweile wieder Levels erreicht, wo Vorsicht geboten ist?
Ja, Vorsicht vielleicht nicht, aber ich würde sagen, ausgewählt vorgehen. Also wenn gerade, das haben wir auch eben gesehen, Tech-Aktien, die stark schnell angestiegen sind, werden dann doch mal Gewinne mitgenommen. Wir haben das bei Goldman Sachs gesehen, die dann auf 930 knapp nach oben geschossen sind, wurde auch dann schnell wieder Gewinne mitgenommen. Und Aktien aus dem Tech-Sektor, die zurückgeblieben sind, vielleicht sogar gefallen sind, wurden dann eher wieder unten gekauft. Also ich glaube, man muss ein bisschen auswählen. Man kann auch jetzt KI-Aktien nicht über einen Kamm scheren. Da kommt es auch drauf an, welches Unternehmen sich...
Nicht blind kaufen, ja.
Ja, nicht blind, wie positioniert ist. Und für mich auch ein gutes oder ein weiteres Beispiel für die Robustheit des Marktes sind Softwareaktien, stark unter Druck geraten. Mhm. Wir sehen jetzt erste Stabilisierungstendenzen mit starken kurzfristigen Spikes nach oben. Also da sehen wir auch eigentlich eine gesunde Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau. Insofern, das würde auch passen, dass man dort eher in diesem Bereich ausgewählt vorgeht. Vielleicht nicht mit beiden Füßen in den Markt hineinspringt, sondern mit ausgewählten Strategien. Das wäre so meine...
Was ist denn so die Software-Aktie deiner Wahl, die ausgewählte, jetzt ohne Empfehlung auszusprechen? Aber worauf schaust du als Wirtschaftsjournalist, auf welche Software-Aktie?
Ja, also wenn wir uns vor Augen führen, dass KI vielleicht ein disruptives Element hat, dann würde ich eher auf die Marktführer setzen, weil die werden KI vielleicht sogar in ihrem Ökosystem besser integrieren können als andere. Also da sind wir dann bei den Großen, wie eine SAP als Beispiel, die auch jetzt die Aktie sich stabilisiert hat, leicht angestiegen. Also genau das typische Szenario, was ich vorhin beschrieben hatte, mit einer Stabilisierung. Und für Anleger, die sagen, okay, ja, vielleicht ist noch nicht alles eingepreist, was an KI-Disruption kommen könnte, da kann man ja auch eine defensive Strategie wählen, um in die Aktie. Ja. Man muss ja nicht die Aktie direkt kaufen. Ja.
Was ist mit der Microsoft?
Microsoft wird eben auch, wird von der KI profitieren, hat auch ein Ökosystem, was robust ist. Ja, kurzfristige Schwäche, klar.
Jetzt haben wir ja, genau, du hast es angesprochen, wir müssen nicht, oder Anleger müssen nicht das Direktinvestment wählen. Wir haben jetzt eine relativ hohe Vola, sie war schon höher, aber sie ist immer noch auf einem ordentlichen Niveau. So, da bieten sich ja Produkte an, die auf der Hand liegen, wie man hier Volatilität und Marktfantasie ein Stück weit kombinieren kann.
Ja, absolut. Das sind genau die Börsensituationen, die du als Zertifikate- oder Derivateanleger haben möchtest. Eine erhöhte Volatilität, das heißt, die Strategien, die in Produkte verpackt sind, haben ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Die Aktie bildet einen Boden aus oder stabilisiert sich. Und dann kann man eben sagen, okay, ich gewinne grundsätzlich in 2 von 3 Situationen. Wenn die Aktie sich stabilisiert oder steigt, gewinne ich mit Strategien wie Discount-Zertifikaten oder Discount-Calls. Mhm. Bei Discount-Calls ist man halt gehebelt dabei, beim Discount Zertifikat ungehebelt an der Stabilisierung oder an steigenden Kursen. Und ich verliere in Anführungsstrichen nur, wenn die Aktie weiter runtergeht. Klar, dann erleide ich Verluste in beiden genannten Produktgruppen. Aber von der Tendenz, wenn ich erwarte eben, dass wir eine Stabilisierung sehen, wären das so zwei Produkte, die ich mir angucken würde, vergleichen würde. Also das Angebot ist ja sehr, sehr groß, sodass Anleger eigentlich hier aus dem Vollen schöpfen können.
Ja, und die Volatilität ist ja über die komplette Laufzeitbreite angesprungen. Das heißt, hier können sowohl kurzfristige als mittel- oder langfristige Trends genutzt werden. Persönlich würde ich zum mittelfristigen tendieren, also so 6 bis 9 Monate Laufzeit, weil langfristig, ja, kappt man sich dann doch die Performance nach oben, beziehungsweise die Krise im Nahen Osten ist noch nicht 100% ausgestanden. Das heißt, hier muss man auch Schwankungen gegenüber nach unten kritisch betrachten. So, und da fühle ich mich persönlich im mittelfristigen Bereich noch ganz gut aufgehoben, kann das einschätzen und profitiere mit dem Instrument natürlich von dem aktuellen Volatilitätsniveau.
Ja, und das Schöne, du hast es eben zeitlich angesprochen, sich Puffer einbauen. Das ist wirklich einer der großen Vorteile dieser Instrumente, dass du eben einen Puffer sowohl zeitlich hast über die Laufzeit, du wählst 6 bis 9 Monate. Das heißt, wenn wir wirklich mal einen zeitlichen Rückschlag erleben, kann man das aussitzen. Oder, und du hast einen Puffer nach unten mit den Discount-Zertifikaten oder Discount-Optionsscheinen, falls auch hier es nochmal einen Rückschlag gibt. Man kann es ja defensiv und offensiv wählen. Das ist ja das Schöne an den Produkten, die ja so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser der Geldanlage sind sozusagen, wo man sich je nach Risikoeinstellung dann eben die Puffer nach unten entsprechend einbauen kann.
Ja, und wenn die Vola, wenn es dann doch mal nach oben gehen sollte, ich habe einen liquiden Sekundärmarkt, ich kann das Produkt jederzeit verkaufen und wenn die Aktie nach oben geht und die Vola traditionell in der Vergangenheit sich dann verringert, dann kann ich das Produkt auch im Sekundärmarkt verkaufen. Also spielt mir beide Richtungen in die Hand. Ich muss eben nur, und persönlich muss jeder von euch in der jetzigen Marktlage wirklich die Investments eindeutig im Auge behalten. Ne? Da, so schnell kann sich's drehen.
Ja, im Auge behalten grundsätzlich. Und Lars, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man tatsächlich ja sich so ein bisschen Spielraum halt offen lässt. Weil natürlich wird man die Marktmeinung nicht genau treffen oder vorhersagen können. Und da ist einfach ein bisschen, ja, Fehlertoleranz sollte man damit entsprechend einbauen. Und das können diese Produkte ja.
Benjamin, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung und dass du heute in der Rubrik Beauty Tipps zu uns an den GetHack-Stand gekommen bist.
Ja, immer wieder gerne. Und ich danke dir, Lars.
Lieben Dank.
Risiko. Danger. Die GetHacks Risk Indizes.
Risiko. Schauen wir uns die Risikoindikatoren der Welt an. Und natürlich, der erste Blick geht auf den Fear and Greed Index in Amerika, der mittlerweile sogar wieder auf Gier gesprungen ist, auf 63. Also, da hat sich einiges getan. Und was hat das für Konsequenzen auf die GetHack-Risk-Indikatoren? Keine, denn ihr wisst, die GetHack-Risk-Indikatoren basieren auf euren echten Trade-Daten in Aktien- und direktionalen Zertifikate-Trades. Also eine Analyse der ersten beiden Wochen des Monats April, hier live von der Invest in Stuttgart. Und was mir da aufgefallen ist, ist, ihr könnt das zum einen kostenlos auf der GetHack-Webseite auch selbst nachvollziehen. Auf die europäischen Basiswerte im kurzfristigen Bereich wurden eigentlich im Vormittagsverlauf, egal an welchem Tag der letzten beiden Wochen, konstant Positionen aufgebaut und dann vor 15.30 Uhr auch wieder geschlossen. Also ein Vormittagshandel ist mir so auch noch nie untergekommen. Also ist auf jeden Fall sehr ein völlig neues Muster. Morgens Trades aufbauen ist natürlich logisch in europäischen Aktien zu den Kernhandelszeiten und dann im frühen Nachmittagshandel wieder zu schließen. Ganz anders bei beim kurzfristigen US-Index. Hier ist mittlerweile ein relativ nervöses Trading-Verhalten. Ganz anders auf einem deutlich anderen Niveau. Ausschläge wirklich bis 1, das heißt also wirklich komplett long, aber Positionen werden dann wirklich nur sehr kurzfristig gehandelt. Und wenn ich mir die Chartanalyse anschaue, dann reden wir hier über 1-2 Stunden, die Positionen gehalten werden und dann teilweise auch schon wieder geschlossen werden. Im langfristigen Bereich sieht es natürlich wesentlich konstanter aus. Da gibt es Ausschläge auf dem europäischen und dem US-Index bis 03, 04 hoch, deutlich geklettert. Ihr wisst, hier fließt Momentum und historische Volatilität auch mit mit ein. Langfristiger Positionsaufbau wird hiermit berücksichtigt. Auf europäische Basiswerte hatten wir hier ein Verkaufssignal am 9. April. Ansonsten leicht konstante Kaufkurse durchweg. Auf amerikanische Basiswerte noch positiver. Der Index hat die letzten beiden Wochen wirklich bei 0,3 gehandelt. Also ihr habt hier langfristig im moderaten Positionen aufgebaut auf US-Basiswerte. Hier, Nicolas hat es bereits auch gesagt, das Vertrauen in die amerikanischen Märkte, in amerikanische Unternehmen kommt verstärkt zurück. Also im langfristigen Bereich, auch unter Berücksichtigung von Volatilität und Momentum, deutlich, deutlich positivere Trades. Das ist super, das freut mich. Tobias Kramer, schön, dass du heute am GetEx-Stand auf der Invest vorbeigekommen bist.
Sehr gerne, wie jedes Jahr.
Herzlich willkommen und zurück nochmal aus dem Urlaub.
Na, nicht nochmal, nur einmal.
Nur einmal, aber jetzt. Aber gut.
Naja, ich hatte lange noch Zeit, mir Spontanität zu entwickeln, jetzt ist sie da.
Da ist sie wieder. Du warst in Übersee, in Ferien, auf dem amerikanischen Kontinent. Lass uns
Bevor da Gerüchte aufkommen, auf dem mittelamerikanischen Kontinent. Okay. In den nordamerikanischen, da habe ich im Moment so meine Probleme mit. Die da deswegen ja auch nicht nach Omaha dieses Jahr zum zweiten Mal. Aber war in der Dominikanischen Republik, ja.
Lass uns über das Marktsentiment bitte sprechen. Deswegen habe ich dich auch in der Rubrik Risiko gerne dazu genommen. Wie schätzen du die aktuelle Marktsituation ein? Wir haben ja Kursentwicklungen sowohl auf dem europäischen Kontinent als auch auf dem amerikanischen, zumindest jetzt die ersten beiden Wochen im April, die sich durchaus sehen lassen können. Nichtsdestotrotz haben wir aber globale Krisen, die nur vermeintlich gelöst scheinen, wenn man es überhaupt so sagen kann. Ist denn wieder alles in Butter oder wird da, wie man so schön sagt, eher die Zukunft an den Börsen gehandelt?
Na, wenn alles in Butter wäre, dann wären diese Stände ja zumindest auch so, dass man für die Zukunft sehr, sehr optimistisch sein kann und den Optimismus, der sich in den Börsenkursen im Moment zeigt, eben auch sehr, sehr locker rechtfertigen könnte. So, das waren jetzt viele Konjunktive, was auch damit in Zusammenhang steht, dass ich persönlich im Moment darauf gucke und mir schon verwundert die Augen reibe, was zahlreiche Marktteilnehmer da im Moment alles so positiv sehen und als so positiv empfinden. Wenn ich jetzt, wenn wir das aufnehmen, einen DAX sehe bei 24.700 Punkten, dann stelle ich so ein bisschen fest, hoppala, da hat sich jetzt aber heute auch ganz schön was getan. Ich weiß beispielsweise, dass mit dem heutigen Tag dann meine Shorts, die ich hatte, final aus meinem Portfolio raus sind über Stops, weil der Markt jetzt eben wieder über der 200-Tage-Linie notiert, damit der Optimismus eben auch klar aus den Börsenbarometern ablesbar ist und deswegen zumindest unter der prozyklischen Betrachtung ja eine Teilhabe an positiven Kursgewinnen einfach das Angebrachte ist, um einfach zu sagen, also ich muss mich ja nicht gegen den Strom stellen. Aber wenn man so auf der Brücke sitzt und so guckt, was da eigentlich gerade so in der Welt los ist, dann komme ich ja nicht umhin, mir so ein bisschen verwundert die Augen zu reiben, was da ganz viele Leute offenbar dazu veranlasst, im Moment bei bestimmten Märkten in der Form zuzugreifen.
Und woher kommt das? Gibt es genug Geld, das angelegt werden will? Gibt es einen Mangel an Alternativen? Oder wird jede positive Nachricht wie ein Schwamm einfach genommen, um zu investieren?
Also das Letzte ist eigentlich für mich so das Thema, weil also im Moment ist ja nicht so, dass man den Eindruck hat, dass besonders viel Geld neu kommt, sondern auch die Notenbanken sind ja im Moment eigentlich eher so ein bisschen zurückhaltend vor dem Hintergrund unterwegs. Also machen die Schleusen jetzt nicht wirklich auf, auch wenn einzelne Protagonisten durch Beschimpfungen oder Ähnliches gegenüber Notenbankchefs das ja versuchen zu initiieren. Also das scheint es mir nicht zu sein. Von daher sage ich eben einfach offenbar, dadurch, dass jetzt ein bisschen mehr Ruhe wieder einkehrt bei der Nachrichtenlage um und an den Krisenherden, setzt so eine gewisse Beruhigung ein und der Optimismus ist dann einfach wieder da. Und wenn der Optimismus wieder da ist, dann sagen wir mal, long only Rock'n'Roll.
Was wir anhand der GetEx-Umsatzdaten sehen, ist, dass mittlerweile im Vergleich zum letzten Monat weniger Indizes gespielt werden, sondern wieder selektiv Einzelwerte. So, und das ist ja auch immer ein Zeichen von einer vermeintlich klaren Meinung, die man zum einen oder anderen Thema, zur einen oder anderen Aktie, zum Unternehmen hat. Ja, also den Markt kann ich spielen, wenn ich ein bisschen ahnungsloser will ich nicht sagen, aber wenn ich es gerne breit haben möchte, und ansonsten gehe ich dann wirklich dezidiert in Nischen rein, sei es Rüstung, sei es Technologie und KI. Gibt es da Unternehmen, die für dich im Moment besonders hervorstechen?
Also was in der letzten Zeit in der Tat eine Besonderheit für mich war, weil es einfach wirklich was Neues ist für mich, dass ich bei einer Microsoft mir wirklich verwundert die Augen gerieben habe und gesagt habe, hoppala, die sind aber günstig. Also auch bezogen auf das für die Zukunft zu erwartende Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ich mir eben einfach ganz gerne angucke, sage ich, das überraschte mich zum damaligen Zeitpunkt dann eben schon und hat eben zunächst bei Echtgeld TV, wo ein Depot geführt wird, von mir dazu geführt, dass ich die dort gehaltene kleine Position in Alphabet dann einfach mal komplett aufgelöst habe und ganz bewusst, auch um die Zuspitzung dann zu haben, einen anderen Magnificent Seven Wert genommen habe und die Microsoft-Aktie gekauft habe, einfach deswegen, weil sie sowohl im Ist als auch im Sollen, was die Zukunft betrifft, günstiger bewertet ist als eine Alphabet. Mhm. Und das war in den vergangenen Jahren aus meiner beobachtenden Rolle nie der Fall, sondern diese Aktie war mir persönlich immer zu teuer.
Ja.
Und dieser Abverkauf im Zuge von der ganzen Software-Nervosität, der kann berechtigt sein, der kann auch noch dazu führen, dass die Aktie sich nochmal halbiert. Aber das Risiko halte ich für einigermaßen überschaubar. Und wie gesagt, es war für mich das erste Mal, dass eine Microsoft-Aktie in der Form so in meinen Augen günstig ist. Und von daher habe ich das zum einen bei Echtgeld TV gemacht und vorgestern dann eben auch in meinem privaten Depot dergestalt umgesetzt, wo dann ein bisschen auch höhere Gewichtungen in der Alphabet-Aktie bei mir vorhanden waren. Und die habe ich jetzt zur Hälfte reduziert und habe jetzt gleich beispielsweise Alphabet und Microsoft nochmal in einem separaten Depot.
Jetzt hast du es gerade angesprochen, dass du ja auch auf Echtgeld TV deine Depots führst. Führst du die dann?
Eins,
Entschuldigung.
Das ist mein kleinstes Depot, aber da ist dann eben auch schon eine ganze Menge drin an Geld und das wird da geführt.
Führst du deine Position dann überwiegend über die Aktie direkt oder nutzt du da auch strukturierte Produkte? Weil gerade du hast gesagt, zur Absicherung, hast du heute deine Stops gesetzt, um Absicherungen aufzulösen. Auf der anderen Seite lässt sich ja auch gut der Einstieg auf ein etwas niedrigeres Niveau damit spielen. Also kommen für dich auch Anlage- oder Hebelprodukte in Frage?
Hebelprodukte nutze ich vor allen Dingen zur Absicherung. Mhm. Und wenn es gut läuft, fliegen die mir entweder um die Ohren. Und das sage ich bewusst so, weil ich damit eben Portfolio hedge und da auch sehr, sehr unemotional bin, wenn die dann aufgelöst werden.
Zweck erfüllt.
Genau. Oder wenn sie eben richtig ins Geld laufen. Ja, weil ich dann eben weiß, wenn der DAX jetzt in der Situation, wenn der DAX oder der S&P in den, sagen wir mal, seit Ende März beispielsweise auf, keine Ahnung, 4.000 Punkte und 15.000 Punkte gefallen wären, dann hätte es bei mir ein kaltes Lächeln ausgelöst. Irgendwann hätte ich diese Position aufgelöst und hätte dann mit der Liquidität, die ich aus diesen Positionen gehabt hätte, wiederum die Gesamtaktiengewichtung hochgefahren, die sich nicht verändert hätte. So, jetzt habe ich ein paar Prozentpunkte dieser positiven Performance in den letzten Wochen eben nicht mitgenommen, weil mein Portfolio ganz oder eben dann nach dem Anstieg des S&P 500 über die 200-Tage-Linie noch teilweise gehedged war. So, und das hat sich jetzt heute offensichtlich auch erledigt, wenn ich auf die Indizes gucke. Auch die in der Tat, also vor dieser Aufzeichnung habe ich nicht einmal raufgeguckt. Also ich habe das jetzt in der Tat gerade quasi durch diese Aufzeichnung erfahren. So.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch zur Auflösung deiner Absicherung.
Ja, also von daher, die Börsenampel steht jetzt erstmal bei mir wieder auf grün. Mhm. Wobei ich im Kopf eben total viele Alarmlampen habe und wo ich mich eben wirklich frage, was zum Geier ist da eigentlich los, dass dieser Optimismus in dieser Geschwindigkeit zurückgekehrt ist?
Deswegen bist du Gast in der Rubrik Risiko, ja, weil das Sentiment eben auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Es fühlt sich irgendwie komisch an, aber die Fakten kann man halt auch nicht ignorieren.
Naja, die Frage ist, werden da gerade Fakten gehandelt oder wird da Hoffnung gehandelt? Aber auf jeden Fall lassen sich bestimmte Fakten eben nicht negieren in der Tat. Und das sind einfach mal die Fakten von Kurs- und Indexständen.
Ja.
Darüber brauchen wir nicht diskutieren, weil
die sind da.
Also sei denn die Deutsche Börse AG, das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, hat heute einen schweren Rechenfehler an den Tag gelegt. Ja. Aber das können wir jetzt auch mal in das Tal von Absurdistan verorten. Und von daher brauchen wir uns damit nicht so weiter beschäftigen.
Tobias, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter philosophieren über Fakten, über Sentiment, über dein Anlageverhalten. Wir holen das nach in einer der nächsten Episoden. Dann sprechen wir bitte über Absicherungsprodukte beziehungsweise über den Einsatz von Hebelprodukten im Portfolio. Ich fand es cool, das Statement, was du gesagt hast, wenn die Absicherung halt ausgenockt wird, dann hat sie ihren Zweck erfüllt und du lächelst, weil du eben netto long investiert bist. Dafür sind die Produkte da.
Es zeigt sich auch da im Übrigen immer wieder, dass es Leute gibt, die es nicht verstehen, weil so manchmal in Kommentarbereichen kommt dann, ja, aber die sind ja deine Absicherungsprodukte, da hast du ja jetzt voll Minus gemacht. Ich sage, okay, vielleicht nochmal ganz langsam, wofür ist sowas da?
Ja.
Ja, du bist ja am Ende eines Jahres auch nicht sauer, dass du aus deiner Hausratversicherung nicht 10.000 bis 12.000 Euro in Anspruch nehmen musstest, weil für die 50 Euro, die du für eine normale Hausratversicherung bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung wahrscheinlich so zahlst, eben kein Einbrecher den Weg in deine Wohnung gefunden hat, um den Fernseher und sonst irgendwas an Zeug zu klauen. Ja. Da sagst du ja am Jahresende hoffentlich, also
hoffentlich brauchen wir es nicht.
Wenn du sagst, bist du eben doof. So, aber normalerweise sagst du eben nicht, oh Scheiße, jetzt habe ich ja meine Hausratversicherung, jetzt ist ja die Kohle da weg.
Ja.
So, und bei der Absicherung ist es jetzt ein bisschen teurer verhältnismäßig, aber ich weiß eben einfach, dass ich ruhiger schlafe damit. Und in dem Moment, wo ein gewisses Vermögen auch aufgebaut ist, würde ich persönlich damit unruhiger schlafen, mit dem Risiko, dass da jetzt mal relativ schnell 30%, 40% oder 50% weg sein können. Und nochmal zur Erinnerung, haben einige nicht erlebt, aber der DAX war in der Vergangenheit auch schon mal in der Lage, binnen kurzer Zeiträume 70%, 75% an Wert zu verlieren.
Mhm.
Das soll schon mal vorgekommen sein und keiner kann ausschließen, dass das in einem kurz-, mittel- oder langfristigen Zeitraum nicht nochmal passiert. Das Dumme ist, so an den Tag zu gehen, wie es die ganzen Risikoapologeten immer machen, nach dem Motto, wo es Leute gibt, die seit 15 Jahren erzählen, dass der Weltuntergang nicht nur nah ist, sondern unmittelbar bevorsteht. Und dazu gehöre ich auch für mein eigenes Seelenheil glücklicherweise nicht.
Tobias, ganz herzlichen Dank, dass du Gast heute bei uns bist.
Sehr gerne.
Inside GetEx.
Was tut sich sonst noch so alles bei GetEx? Das Ergebnis der letzten BSW-Umfrage ist draußen. Auf die Frage, welche Informationsquellen vertraut ihr beim Kauf von Finanzprodukten, haben über 55% von euch geantwortet, dass ihr unabhängigen Finanzportalen vertraut, 23% vertrauen Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, 10% Internetseiten der Emittenten und 5% der Bank- und Anlageberater. Ja, Hallöchen, was ist denn da los? Und ja, noch weniger den Social Medien und Influencern. Gut, was stehen an Termine an? Wir haben passend den Finfluencer Award am 23.04. in Berlin. Das EasyBank Female Finance Webinar am 21.04. Hier könnt ihr euch noch über die Website der EasyBank anmelden. Bitte beachtet den 1.05. Tag der Arbeit. Hier findet kein Börsenhandel statt. Und da wir ja aus Stuttgart heute übertragen, gab es gestern den Preis, den BSW-Preis für Wirtschaftsjournalismus. Und dort gratulieren wir allen Gewinnern und ganz besonders Daniel Mohr, der als Journalist des Jahres ausgezeichnet wurde. Und ansonsten für strukturierte Wertpapiere hat Annette Hünninghaus gewonnen, Female Finance Sarah Hümer, Finanzbildung Melanie Bergmann, Finfluencer des Jahres Lisa Osada, wer kennt sie nicht, und die Redaktion des Jahres hat die Börsenzeitung gewonnen. Also allen Gewinnern nochmal herzlichen Glückwunsch, auch von mir an dieser Seite. So, das war der Podcast Börse aufs Ohr live von der Invest aus Stuttgart im Jahr 2026. Uns hat super gefallen, zählt auf uns 2027. Es war so tolle Gespräche, sowohl von professionellen Marktteilnehmern als auch von Privatanlegern zum Thema Börsenhandel, Riskindikatoren. Ich weiß es nicht alles, aber es war sensationell. Also, wir hören uns wieder nächste Episode am Donnerstag, dem 7. Mai. Und bis dahin wünsche ich euch Happy Trading. Passt auf euch und euer Depot auf. Ich sage danke fürs Zuhören. Servus, au revoir, servus, tschüss, ciao und überhaupt macht's gut, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bam.
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.